Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.
Ja, guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Durch die Bank. Mein Name ist Andrea von Kessel. Ich bin Produktmanagerin im Bankverlag und hier vor allem verantwortlich für unsere Veranstaltungen rund um Informationssicherheit und Cybersicherheit. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Deepfakes als Risiko für die Finanzbranche. Ja, Deepfakes werden immer realistischer. Stimmen lassen sich täuschend echt imitieren, Videos manipulieren. Alles mittlerweile so professionell, dass selbst Expertinnen und Experten Schwierigkeiten haben, solche Fälschungen zu erkennen. Warum Deepfakes für die Finanzbranche sehr viel mehr sind als nur ein technisches Randthema, darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Martin Steinebach vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Herr Professor Steinebach, klasse, dass Sie heute bei uns sind. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich auch. Grüß Gott.
Ich darf Sie noch kurz vorstellen. Sie leiten bei Fraunhofer die Forschungsabteilung Multimedia Security and IT Forensics. Sie sind außerdem Honorarprofessor der Technischen Universität Darmstadt und seit 2019 außerdem Principal Investigator am Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene und leiten hier zwei Forschungsbereiche. Für viele wirkten Deepfakes nach wie vor noch wie Science Fiction, galten lange als Zukunftstechnologie, als harmlose Spielerei. Das hat sich längst geändert. Frage an Sie, warum sollten sich denn auch Banken und Finanzdienstleister mit dem Thema beschäftigen, vielleicht auch gerade jetzt?
Für Banken ist, glaube ich, Identität ein ganz wichtiges Thema. Man hat ja Kunden, die Konten haben, man muss irgendwie die Schnittstelle zwischen dem Geld der Kunden und der Verfügung der Kunden aufrechterhalten. Und das ist halt lange über Identität durch Gesicht und Stimme gelaufen. Und wenn ich jetzt beides problemlos imitieren kann, beides mit einfachen technischen Mitteln fälschen kann, dann habe ich dann natürlich ein Problem, weil einfach so meine Art, wie ich mit Kunden umgehe, wie ich quasi die Gatekeeper-Funktion für den Zugriff der Kunden auf ihr Geld, auf ihre Rücklagen steuere, der wird halt stark angegriffen.
Danke für die Einordnung. Vielleicht können wir nochmal jetzt am Anfang kurz darüber sprechen, wie Deepfakes eigentlich funktionieren. Also ich glaube, der Begriff ist ja klar, Deepfakes kombiniert zwei Wörter, nämlich das Wort Deep Learning und das Wort Fake. Damit gemeint sind hochentwickelte digitale Manipulationen. Aber was steckt da technisch dahinter? Und wie schwer ist es, solche Inhalte zu erstellen? Vielleicht muss man ja mittlerweile sogar sagen, wie leicht ist es geworden, aber das müssen Sie sagen.
Ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was ursprünglich ein Deepfake war, bei dem ich halt ein Gesicht in einem Video ausgetauscht habe, waren Technologien, die so 2017 rum langsam öffentlich verbreitet wurden. Das war noch ein hoher technischer Aufwand. Da mussten Rechner tagelang quasi rechnen, um entsprechende Fälschungen durchzuführen. Da ist man in der Zwischenzeit in echtzeitfähigen Lösungen auf Standard-Gaming-PCs. Das heißt also, da hat man einen sehr schnellen Fortschritt gehabt und ist heute quasi bei Systemen, die jeder zu Hause nutzen kann. Es ist aber in der Zwischenzeit ein deutlich breiterer Begriff. Also dieses Deep Learning und Faken in Videos ist nicht mal das Einzige, was man unter Deepfake versteht, sondern heute fallen zum Beispiel auch Sachen wie Text-to-Image oder Text-to-Video darunter. Also KI-basierte Fälschungen, die gar nicht mehr irgendwelche Originale verwenden und die verändern, sondern einfach grundlegend, was man sehen und hören möchte, erzeugen. Und da ist zumindest mal das Erstellen der Modelle, mit denen man sowas macht, noch technisch sehr aufwendig. Also dafür müssen Millionen an Dollar für Trainingszeit ausgegeben werden. Das ist dann nichts mehr, was man zu Hause machen kann. Das heißt, wir haben wirklich ein Spektrum von, kann jener mit ein bisschen Open-Source-Software zu Hause machen, zu die tatsächliche Grundlage kann man nur schaffen, wenn man ein größerer Konzern ist. Und das Ganze gilt dann tatsächlich für Audio, für Video, für Bild. Überall haben wir in der Zwischenzeit sowohl Methoden, die von Textbeschreibung aus beliebige Inhalte erzeugen können. Wir haben aber auch Methoden, die in Echtzeit bestehende Dinge manipulieren können.
Natürlich ist nicht alles schlecht bei dieser Technologie. Es gibt sehr viele positive Anwendungsfälle von Deepfakes. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal so im Bereich Medizin denke, wenn es um realistische Simulationen von Patienten, von Krankheitsbildern geht. Aber Deepfakes stellen natürlich auch eine ernsthafte Bedrohung dar. Ich denke da an Desinformation, an Mobbing, an Betrug. Welche konkreten Gefahren sehen Sie denn speziell für die Finanzbranche? Sind das eher Bedrohungen für die Kundinnen und Kunden der Bank oder für das Institut und die Mitarbeitenden im Institut?
Na, ich denke, die Technologie ist so universell, dass sie in beiden Szenarien eingesetzt werden kann. Man hat auf jeden Fall schon Fälle, bei denen Bankkunden durch Deepfakes angegriffen werden, dass ich also dann quasi so tue, als ob ich ein Bankmitarbeiter wäre und dann meine Kunden dazu bringe, mir entweder Zugriffsinformationen zu verraten, vielleicht auch irgendwelche Aussagen treffe, dass man neue Anlagemöglichkeiten hat und dann sein Geld, das oder das Konto überweisen soll. Das sind ja, wenn ich erstmal das Vertrauen eines Kunden habe, ganz intuitive Strategien, mit denen ich versuchen kann, denen ja Geld wegzunehmen. Aber natürlich kann man auch als Angreifer versuchen, wirklich in die Banken reinzugehen und dann Business-to-Business-Betrug durchzuführen. Dass ich also in der Bank dann irgendwie vortäusche, dass sie größere Geldsummen bewegen sollen oder dass vielleicht irgendeine andere Art von Handlung, die die Bank schädigt, durchgeführt werden soll. Da bin ich jetzt zu wenig drin in den tieferen Abläufen von Banken, um da einen genauen Blick drauf zu haben. Aber in anderen Bereichen hat man es in der Vergangenheit ja gesehen. Wir haben ja teilweise drastische Fälle, wo wirklich Millionenbeträge durch Angriffe im Businessbereich von Geschäftspartnern überwiesen wurden.
Also so ein Klassiker ist da, glaube ich, auch dieser Betrug, ne, wo dann ein Mitarbeitender einer Bank einen Anruf erhält. Vermeintlich ist es dann der oberste Chef, der dringlich eine Millionenüberweisung verlangt und erwartet.
Genau, das ist dann der klassische CEO-Fraud. Da müsste man dann halt eben wissen, wie die Regelung bei den Banken ist. Also ein CEO-Fraud würde ja üblicherweise bedeuten, dass ich vortäusche, eine gewisse Person zu sein. Und wenn ich dann mündlich natürlich per Telefonat einen entsprechenden Auftrag abgebe, kann und ich dann das Geld irgendwo hin überweise, wo ich es nicht mehr zurückholen kann, dann ist das natürlich ein Angriffsvektor. Genau das wird ja gemacht. Also wie gesagt, dass es passiert, dass Firmen so angegriffen werden, ist wohl belegt. Banken sind üblicherweise ein bisschen zurückhaltender damit, solche Betrugsfälle dann auch öffentlich zu machen, weil die halt stark von ihrer Reputation leben.
Ja, und ich glaube, die sind, was Sicherheit betrifft, ziemlich weit. Die haben ja auch sehr viele Vorgaben regulatorischer Art, was sie da erfüllen müssen. Was würden Sie denn sagen? Die Deepfakes werden immer überzeugender. Wie können sich Banken schützen, wenn jetzt ein Institut sich bislang noch wenig mit genau diesem Thema beschäftigt hat? Was wären die ersten Schritte? Was könnte man machen? Wie müsste man sensibilisieren für dieses Thema?
Ja gut, ich glaube, sensibilisieren ist nochmal eine andere Frage wie schützen. Also ich glaube, natürlich muss jeder, der Kundenkontakt hat und auf Basis eines Kundengesprächs Entscheidungen trifft, Gelder verwaltet, wissen, wie einfach es in der Zwischenzeit ist, Gesichter und Stimmen zu imitieren. Das heißt also, wenn der Bankmitarbeiter sich gar nicht vorstellen kann, dass der Gegenüber, den er vielleicht vorgestern noch in der Filiale getroffen hat, gar nicht die Person ist, sondern irgendjemand, der einfach aus dem Social-Media-Profil das Gesicht kopiert hat und jetzt sich bei der Bank meldet und sagt, na, ich habe mich entschieden, die Gelder doch woanders anzulegen, überweist sie bitte da und dahin, dann ist der Mitarbeiter nicht drauf vorbereitet, überhaupt mal kritisch zu hinterfragen, ob das realistisch ist, was da gerade passiert. Das heißt also, Richtung Sensibilisierung, ganz klar, müssen die Mitarbeiter zumindest mal gezeigt bekommen, was die Technologien heutzutage alles können. Vielleicht tatsächlich auch wirklich mal im Rahmen von der Schulung mit jemandem über eine Videokonferenz reden, der entsprechende Technologien einsetzt. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von relativ einfachen Strategien, die man verfolgen kann. Und eine Sache, die immer wieder gesagt wird, ist sich Codewörter überlegen, ja, also dass man eben in so einem Gespräch dann zumindest mal sagt, ja, wir haben ja auch hier ein Sicherheitscodewort vereinbart, nennen Sie mir das doch bitte kurz mal, damit wir hier fortfahren können. Dann muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass das Codewort nicht durch einen anderen Betrugsanruf einfach ausgehebelt werden kann. Also jemand, der nicht damit rechnet, dass diese Identitäten so leicht gefälscht werden, der kann ja auch einfach verzweifelt bei seinem Bankberater anrufen und sagen, ah, ich muss demnächst eine Überweisung tätigen, aber mir fällt einfach mein blödes Codewort nicht mehr ein. Können wir uns gerade ein neues überlegen? Und wenn der nicht dran denkt, da kann so viel schieflaufen. Von daher bin ich da immer vorsichtig, weil die Leute, die Social Engineering und Phishing und so weiter machen, die haben natürlich auch viele kreative Ideen, wie sie irgendwelche Regularien und Strategien umgehen können. Was halt technisch wirklich hilft, aber das ist dann eher was, das Banken so im Business-to-Business-Bereich umsetzen können, sind dann halt geschützte Leitungen, Signaturen und ähnliches. Ich kann natürlich eine Videokonferenz Konferenz auch mit Signaturkarten und Ähnliches schützen. Ich kann das Ganze in kryptografischen Tunnel packen. Ich kann die Authentizität des Senders und des Empfängers über Chipkarten belegen. Also all das geht. Da ist man halt an dem Punkt, an dem man die gleiche Sicherheit für Videokonferenzen, für Telefonate fordert, wie man so für digitale Dokumente ja schon längst fordert. Also das Signaturgesetz haben wir gefühlt seit Ewigkeiten, aber das gilt halt meistens dann doch nur für digitale Verträge. Geht aber durchaus auch für Multimedia-Kommunikation.
Also ich glaube, das sind wichtige Ansatzpunkte, wichtige To-Dos für die Finanzbranche. Umso wichtiger natürlich, wenn man sieht, wie rasant sich das Ganze weiterentwickelt oder weiterentwickeln wird. Werfen wir doch zum Schluss noch einen Blick nach vorn. Sind Sie da eher optimistisch oder pessimistisch? Also auch, dass wir technologisch Schritt halten können mit den Entwicklungen. Ich denke da zum Beispiel auch in Richtung Forschung.
Na gut, ich meine, ich forsche ja an solchen Themen. Wenn ich jetzt pessimistisch wäre, wäre das ja relativ traurig. Dann müsste ich sagen, ach komm, lasst das mit den Forschungsgeldern. Ich werde da sowieso keinen Erfolg haben. Das Geld könnt ihr euch sparen. Das wäre natürlich sehr fatal. Nein, also bis jetzt ist es wirklich so, dass die wissenschaftliche Community durchgehend davon ausgeht, dass wir in der nahen Zukunft und mittleren Zukunft ein Katz-und-Maus-Spiel haben werden. Es wird Technologien geben, die Deepfake, die Fälschung erkennen, dann wird es neue Verfahren geben, die diese Fälschungsspuren wieder nicht haben, dann erkennt man diese Fälschung wieder nicht, dann wird die Forschung neue Strategien entwickeln und so wird das hin und her gehen. Und dann ist es einfach die Frage, ob die Fälscher quasi eine neue Idee haben und mit einem neuen Verfahren bestehende Sicherheitsmechanismen umgehen können oder ob vielleicht Banken da gerade die Nase vorhaben und das Aktuellste einsetzen und so irgendein Deepfake dann erkennen können. Was wir zum Beispiel machen, wir forschen auch wirklich ganz dediziert an echtzeitfähigen Systemen, dass ich also während einer Videokonferenz direkt Hinweise bekomme, hier sieht das Bild jetzt seltsam aus, das hat Signaleigenschaften, die auf ein Deepfake hinweisen. Wir versuchen dann auch das Ganze so ein bisschen nachvollziehbar zu machen, indem wir auch visuelle Rückmeldungen geben, an welchen Stellen die Auffälligkeiten liegen. Das heißt, man hat schon Werkzeuge, mit denen man in so einer Videokonferenz Deepfakes auch erkennen kann. Aber wie gesagt, das ist völlig unklar, ob es irgendwann einen Punkt geben wird, an dem eine Seite sagt, ich gebe auf, ich kriege meine Deepfakes nicht mehr besser hin und die werden alle erkannt oder wir haben den Punkt erreicht, in dem wir keine Ahnung mehr haben, was wir noch machen sollen. Deepfakes sind nicht mehr von echten Videos unterscheidbar. Also sollte der Punkt kommen, dann ist das Rennen natürlich vorbei, aber das ist im Augenblick noch nicht absehbar. Aber man diskutiert ziemlich viel über diese beiden Aspekte, aber vergisst wirklich, glaube ich, dass die ganze dahinterliegende Sicherheitsinfrastruktur sich ja auch verändern kann. Also ich glaube, ganz viel von dem, was wir zur Kommunikation nutzen, das Telefon, Videokonferenz, das basiert halt alles noch auf der Idee, dass wenn ich mein Gegenüber sehe, dann wird er das schon sein. Deshalb klicke ich halt auf jeden beliebigen Zoom-Link. Ja, also auch wir haben ja uns jetzt hier mit E-Mails ausgetauscht und sie haben mir einen Videolink geschickt und da habe ich jetzt gut, glaube ich, da auch raufgeklickt. Also könnte genauso sein, dass sie jetzt irgendwie State-Level-Actor-Agenten sind, die irgendwo am anderen Ende der Welt so ein Studio nachgebaut haben und versuchen, mich hinsichtlich Strategien gegen Deepfake-Erkennung oder sowas auszuhorchen. Ja, ich meine, der Schaden wäre jetzt gering, weil ich hier nichts anderes sage, wie was ich auch in jedem Paper schreiben würde, aber vom Prinzip, wir haben keine gegenseitige Überprüfung unserer Authentizität oder sowas durchgeführt. Das hätte man alles fälschen können. Und das kann halt durchaus sein, dass man da in der Zukunft andere Wege einschlägt, dass halt eben eine Videokonferenz üblicherweise auch nur durchgeführt wird, gerade wenn es vertrauenswürdig sein soll, wenn man sich mit seinem digitalen Personalausweis ausgewiesen hat, wenn man irgendwie mit einer PIN-Karte im Homeoffice oder sowas sich freigeschaltet hat für das Firmenkommunikationsnetzwerk. Wenn ich also gar nicht das Vertrauen in den Video- und Audioinhalt lege, muss, sondern in dieses kryptografische Overlay, was dahinter liegt. Ja, und da ist man ja technisch an sich schon sehr weit und das ist viel, viel weniger angreifbar als diese Videokommunikation, die man da im Augenblick hat.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ich bin wirklich gespannt, was da auf uns zukommt, wie sich das Ganze weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Wir sind leider schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Lieber Professor Steinebach, herzlichen Dank für das nette Gespräch und ja, die vielen Informationen zum Thema. Es ist wirklich ein tolles Thema. Und mir hat es viel Spaß gemacht.
Ja, dann vielen Dank auch für das interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank an dieser Stelle, aber natürlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir möchten Sie zum Schluss noch ganz kurz auf unsere nächste Fachtagung aufmerksam machen. Das ist der Cybersecurity Summit Cybersicherheit im Finanzsektor am 28. September 2026 in Frankfurt am Main und online. Sie erwartet dort unter anderem auch einen Vortrag von Ihren Kollegen am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Nämlich geht es um das Thema Large Language Models als neue Angriffsfläche. Es geht um Angriffsszenarien, um Risiken, um Schutzmaßnahmen. Sicherlich sehr spannend. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.bank-verlag.de. Wir würden uns freuen, Sie hier begrüßen zu können und wünschen Ihnen jetzt erstmal einen schönen restlichen Tag. Alles Gute und bis bald.
Durch die Bank.
Der Podcast zur Digitalisierung der Finanzbranche.